Schulshow.
Verleger ist ein Beruf mit sehr großer Verantwortung, denn man führt einen Verlag. Ein Verlag kümmert sich darum, dass die Ideen von Leuten, die Bücher schreiben, nicht nur Ideen bleiben, sondern in Bücher umgewandelt werden. Aber nicht jedes Buch verkauft sich gleich gut, manche besser und manche schlechter. Wenn es schlecht läuft mit einem Buch, wird es wenig verkauft und man muss sich dafür rechtfertigen. Wenn es gut läuft, werden Bücher sehr oft verkauft und die Autoren und Autorinnen werden zu Stars. Doch im Hintergrund kümmert sich der Verleger um sehr viel. Zum Beispiel darum, wie oft ein Buch gedruckt wird und wenn alle Bücher verkauft sind, ob es einen Nachdruck geben soll. Das nennt man auch zweite Auflage. Wenn es für einen Autor richtig gut läuft, gewinnt er vielleicht sogar den Deutschen Buchpreis. Das ist eine Auszeichnung für das beste Buch des Jahres in Deutschland. Der Verleger von Hansa heißt Jo Lendle und ihn interviewen wir heute. Kannst du dich bitte unseren Hörern mit deinem Namen und Beruf vorstellen?
Ja, ich bin Jo Lendle und ich bin Verleger des Hansa Verlages.
Was genau ist die wichtige Aufgabe eines Verlegers? Suchst du den ganzen Tag etwas, was du verlegt hast?
Ja, ganz genau. Andere sagen, man würde immer so Fliesen verlegen. Nein, wir verlegen Bücher. Das kommt eigentlich von Vorlegen. Ursprünglich hieß das mal, dass wir alles finanzieren, bezahlen, was für die Bücher notwendig ist und das Geld dann irgendwann zurückkriegen, dadurch, dass wir Bücher verkaufen. Inzwischen ist das einfach nur noch ein Wort, das niemand mehr versteht. Und es heißt eigentlich derjenige, der den Verlag leitet. In Verlagen erscheinen Bücher. Wir arbeiten mit Autorinnen und Autoren zusammen, versuchen die besten Manuskripte und Texte zu finden, die zu Büchern zu machen und für die dann viele, viele Leserinnen und Leser zu finden.
Du hast ja selber auch schon viele Bücher für Erwachsene geschrieben und veröffentlicht. Kannst du deine Bücher einfach in deinem Verlag selber veröffentlichen?
Wahrscheinlich könnte ich das, aber das will ich nicht. Es ist immer gut, wenn ein Buch oder wenn ein Text mal einmal geprüft wird, so ohne dass man irgendwie da Einfluss nehmen kann. Meine Bücher erscheinen in anderen Verlagen, wo Leute dann selber sagen, wollen wir das wirklich oder wollen wir das nicht? Wenn ich das hier machen würde, könnte ich einfach sagen, wir machen das. Und das würde ich nicht wollen. Ich habe übrigens auch ein Buch für Kinder mal gemacht, ein Pixie-Buch, weil du gerade gesagt hast, nur Erwachsenenbücher.
Wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Zenzi mag's kalt. Das ist ein Winterbuch.
Bist du als Verleger nur für Kinderbücher oder auch für Erwachsenenbücher zuständig?
Beides. Wir machen fast 200 Bücher jedes Jahr. Davon sind ungefähr 40 Kinder- und Jugendbücher und der Rest ist für Erwachsene.
Und welche Bücher magst du lieber?
Kinderbücher oder Erwachsenenbücher?
Ja.
Ich mag immer die guten Bücher am liebsten. Es gibt manchmal ja auch Bücher, wo man denkt, ist nicht so ganz mein Ding. Und dann gibt es plötzlich Bücher, wo man denkt, ich will jetzt gar nichts anderes machen, als immer weiter zu lesen. Und das sind die Bücher, für die man das Ganze macht. Wenn ich abends nach Hause komme und mich erstmal in die Badewanne lege, damit mich niemand stört und ich einfach weiterlesen will, dann weiß ich, das ist ein gutes Buch.
Wie bist du dazu gekommen, Verleger zu werden?
Ja, das ist kein Beruf, den man lernt wie, was wollt ihr werden?
Ingenieur.
Ingenieur, genau. Dann studiert man Ingenieurswissenschaften und weiß, damit wird man Ingenieur. Oder wer Bäcker werden will, macht eine Bäckerausbildung oder wie auch immer. Und man kann aber nirgendwo hingehen und sagen, hallo, ist hier die Verlegerschule, sondern da macht man immer irgendwas anderes. Ich habe zum Beispiel Literatur studiert, das heißt, ich habe mich ganz früh schon mit Texten auseinandergesetzt, habe dann auch literarisches Schreiben studiert, wo man also selber Bücher schreibt und habe gemerkt, dass ich das gerne mag, mit Leuten, die Bücher schreiben, an ihren Texten zu arbeiten. Das nennt man Lektor. Wenn ihr zum Beispiel einen Aufsatz schreibt, dann gebt ihr das vielleicht auch nochmal jemandem zu lesen, weil man bestimmte Sachen sieht man nicht selber. Oder man denkt sich so, ich finde es ganz gut. Ich hoffe, die anderen finden es auch gut und die anderen finden es aber nicht gut. Aber man ist so verliebt in irgendeine Formulierung, dass man noch mehr jemanden braucht, der von außen hinschaut und sagt, das kapiert man nicht oder das klingt nicht gut. Und sowas bin ich geworden, Lektor in einem anderen Verlag. Und irgendwann habe ich dann den Verlag geleitet und dann ist man Verleger. Das ist eigentlich immer der Weg, wie man Verleger wird. Lange genug da bleiben, bis alle anderen weg sind und keiner Lust hat, die Sache zu leiten und dann ist man plötzlich da.
Was war als Kind dein Traumberuf? Hatte der auch schon etwas mit Büchern zu tun?
Ich habe immer unheimlich schnell gewechselt. Ich war immer so, dass ich mich für ein paar Wochen lang habe ich mich für eine Sache interessiert und war dann nur noch, dass ich wollte lange Goldschmied werden. Ich habe dann immer so Schmuck gemacht oder keine Ahnung, ich wollte Weltreisender werden, was kein richtiger Beruf ist, aber was viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich wollte zum Zirkus gehen. Ich habe lange überlegt, eine Zirkusausbildung zu machen. Also sehr unterschiedliche Sachen, die alle mehr oder weniger glücklich verlaufen wären, weil man eigentlich ziemlich gut da jeweils sein muss, was ich nicht war. Aber beim Lesen war ich ganz gut. Lektor heißt auf Lateinisch lesen, Lesender. Also eigentlich ist mein Beruf ursprünglich mal gewesen, als ich Lektor wurde, Leser. Das fand ich toll.
Wenn du gut im Lesen warst, welche Note hattest du dann in Deutsch?
In Deutsch hatte ich, glaube ich, wirklich immer irgendwie eine Eins. Ich glaube, ich hatte immer eine Eins. Wobei ich in Rechtschreibung war ich auch gut, aber in Schönschrift, das kriegten wir noch als Note in der Grundschule, das war immer meine schlechteste Note. Da hatte ich eine Drei, weil die Lehrerin fand, ich würde nicht schön schreiben. Es ärgert mich bis heute.
Was braucht man, um ein guter Verleger und ein guter Rechercheur zu sein? Zum Beispiel muss man neugierig sein, muss man gut lesen können oder gut zuhören oder vielleicht gut rechnen.
Ja, ich habe mich irgendwann daran erinnert, was man in den ersten Klassen lernt. Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist eigentlich das, was ich immer noch mache. Ich habe nicht viel dazugelernt danach. Man muss sehr neugierig sein auf Texte und ein Gefühl dafür kriegen, welche Texte sind besonders, welche sind so geschrieben wie alle anderen Bücher auch und welche sind so, dass man das Gefühl hat, oh, hier passiert gerade irgendwas Besonderes. Hier hat jemand eine schöne Art, die Welt zu sehen oder gut zu formulieren oder poetisch zu schreiben und so weiter. Gute Geschichten zu erzählen. Die eine Aufgabe ist dieses Entdecken von guten Texten und von guten Autorinnen und Autoren. Die zweite Sache ist, diese Sachen dann zu Büchern zu machen. Und da hilft es auch, gut schreiben zu können oder gut formulieren zu können, weil wir wollen, dass die Menschen, die gerne Bücher kaufen wollen, auf unsere Bücher aufmerksam werden. Da muss man Geschichten erzählen, warum gerade dieses Buch so toll ist. Ich sage, da kommt das Schreiben ins Spiel. Und man muss als Verleger auch ziemlich gut rechnen können, weil es auch um viel Geld geht. Wir müssen ins Risiko gehen. Wir müssen Autorinnen und Autoren überzeugen, zu uns zu kommen. Wir bezahlen ihnen dafür Geld. Und da muss man immer abwägen, lohnt sich das? Wie weit geht man? Es ist ein bisschen wie eine Wette, die man macht. Wie erfolgreich ein Buch dann am Ende wird. Und sowas macht man ganz, ganz viel. Und am Ende, wenn man alle Zahlen, die man ausgegeben hat und alle Zahlen, die man eingenommen hat, gegeneinander stellt, muss halt irgendwie was übrig bleiben. Dafür muss man rechnen.
Wie spannend ist dein Beruf auf einer Skala von 1 bis 10?
11.
Wie viele Bücher liest du pro Jahr?
Uah, sehr, sehr, sehr viele. Wobei man dazu sagen muss, dass ich ein bisschen anders lese als ihr wahrscheinlich. Es ist relativ gar nicht oder gar nicht so häufig, dass ich so lese, wie man eigentlich lesen sollte. Völlig versunken und einfach nur Satz für Satz genießend. Das sind die Momente, wenn ich so lese, merke ich, das Buch ist richtig gut. Ich kann in 5 Minuten ein Buch durchlesen, weil ich irrsinnig schnell lesen kann. Dann genieße ich das aber nicht, sondern kriege einfach nur sehr, sehr schnell mit, wie es gemacht ist. Und dieses schnelle Lesen, da lese ich sicherlich jeden Tag ein paar Bücher. Also es sind wahrscheinlich ein paar hundert Bücher im Jahr.
Wie lange bist du schon Verleger von Hansa?
Seit 12 Jahren.
Wie können wir uns den Recherchejob vorstellen? Sitzt du nur am Schreibtisch oder bist du viel unterwegs?
Ich bin auch viel unterwegs, weil ganz oft die Autorinnen und Autoren, die ja überall in der Welt sitzen, irgendwelche Veranstaltungen haben, dann ist ein Buch neu und dann gibt es eine Präsentation und da fährt dann irgendjemand von uns hin und eben oft auch ich oder die kriegen Preise oder ich will die treffen, um mit ihnen über ihre nächsten Bücher zu sprechen oder ich will Leute treffen, die noch keine Bücher bei uns gemacht haben und ich will sie davon überzeugen, dass wir der tollste Verlag sind, dann laden wir die entweder hierher ein oder jemand fährt hin. Deswegen bin ich viel unterwegs.
Was magst du am liebsten an deinem Arbeitstag?
Dass ich nicht weiß, was er mir bringt. Wenn ich morgens aufstehe, weiß ich noch überhaupt nicht, was passiert. Und es passieren jeden Tag irgendwelche Dinge, die ich nicht geahnt habe. Viele sind auch ein bisschen schwierig, weil es irgendwelche Sachen plötzlich passieren. Ein Autor ist unglücklich oder ein Buch ist da ist irgendwas falsch drin gedruckt worden oder irgendjemand, irgendwo gibt es Probleme. Aber ganz oft sind es eben auch plötzlich Sachen, die gut sind. Also irgendwie kommt ein Anruf und man erfährt, dass ein Buch einen großen Preis gewonnen hat. Oder jemand ruft an aus dem Vertrieb und sagt, dieses Buch wollen gerade alle lesen und so weiter. Und man weiß aber nie, was passiert. Und man muss immer sehr, sehr schnell und irgendwie darauf reagieren. Das mag ich gerne.
Was ist nervig in deinem Job?
Nervig ist, wenn Sachen nicht so glücken, wie man sie sich wünscht. Also ich lese ein Buch und denke, das sollen alle mögen. Und dann mögen es aber nur, mag es nur jeder Zweite. Und dann ärgere ich mich, warum es nicht jeder mag.
Was ist das Schwierigste an deinem Job?
Das Schwierigste ist, dass unheimlich viele Leute Wünsche haben, die nicht alle gleichzeitig zu erfüllen sind. Und dann macht man manche eben sehr froh. Jetzt haben wir gerade eine Autorin gefunden, die hat seit vielen Jahrzehnten, schreibt sie und hat aber noch nie ein Buch veröffentlicht, weil niemand sie je veröffentlichen wollte. Und wir haben uns komplett verliebt in das Manuskript, was sie uns jetzt geschickt hat und werden sie jetzt sehr, sehr groß rausbringen. Das ist wirklich wie im Märchen, diese Geschichte. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele andere, denen wir sagen müssen, nein, wir wären, glaube ich, nicht das richtige Haus, der richtige Verlag für dich, weil wir nicht genug daran glauben. Und das sind natürlich unheimlich traurige Momente, weil die haben da jahrelang dran geschrieben. Das ist für die das Wichtigste im Leben, diese Texte, die sie schreiben. Und dann sagen wir ihnen einfach, nee, das machen wir nicht. Das ist schwierig manchmal abzuwägen. Und man sagt natürlich viel, viel häufiger Nein, als man Ja sagt.
Wie spannend ist es, im Finale des Deutschen Buchpreises zu sein?
Sehr spannend. Und wir waren schon sehr, sehr oft drin. Den Buchpreis gibt es seit 20 Jahren. Und wir waren, glaube ich, schon mit mehr als 20 Büchern nominiert, weil man manchmal auch mit mehreren auf der Shortlist ist. In einem Jahr saß ich mit 3 Autorinnen und Autoren da. Kommen nur 6 auf die Shortlist. Das ist wie bei der Oscarverleihung. 6 Leute sitzen dann da und bibbern und beten und hoffen, dass sie den Preis gewinnen, weil das ein Preis ist, der wirklich das Leben verändert. Man verkauft dann sehr viele Bücher davon, man wird für den Moment auch ziemlich reich und alle gucken hin, alle lesen dieses Buch und man wird sehr bekannt. Und das heißt, wir hatten eine 50-50 Chance, dass einer von uns dreien gewinnt und wir sind dann aber weggefahren und hatten schon wieder nicht gewonnen. Wir haben nämlich im ersten Jahr gewonnen, aber dann nie wieder. Also wir wussten, ich habe es noch nie erlebt, ihn zu gewinnen, weil ich bei diesem ersten Mal noch nicht bei Hanse war. Ich dachte, man kann diesen Preis gar nicht gewinnen. Und in diesem Jahr haben wir es dann aber geschafft und das war eine riesige Freude.
Das Buch Die Holländerinnen hat den diesjährigen Buchpreis gewonnen. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, das war eben wirklich ganz unwirklich, weil ich dachte, das passiert einfach nicht. Wir sind diejenigen, die immer traurig nach Hause fahren und dann die Autorinnen und Autoren trösten und uns selbst auch. Und plötzlich hat dann die Moderatorin Dorothee Elmiger gesagt, den Namen. Im allerersten Moment dachte ich, ich kenne gar keine Dorothee. Ich hatte richtig wie so einen kleinen Blackout, dass ich dachte, es wird irgendwie wieder jemand, wer ist denn diese Dorothee? Dann merkte ich, die Dorothee sitzt hier neben mir und ist meine Autorin. Und dann sind wir jubelnd aufgesprungen und haben uns gefreut.
Wie kam das Buch Die Holländerinnen denn zu dir?
Das war eine ganz tolle, lange Geschichte. Dorothee Elmiger hat vor 15 Jahren ihr ersten Text geschrieben. Da war ich noch gar nicht bei Hansa, sondern bei Dumont, einem anderen Verlag in Köln. Und das hat uns damals unheimlich gut gefallen, dem Lektor und mir. Ich war damals schon der Verleger und da haben wir gesagt, die kennt zwar niemand, das ist eine ganz junge Frau, die noch nie was veröffentlicht hat, aber dieses Buch ist so wild und abgefahren und eigensinnig, dass wir wirklich, das war wie eine Achterbahnfahrt, dieses Buch zu lesen. Dann haben wir gesagt, das wollen wir gerne machen, auch wenn wir ahnen, dass es den Leuten ein bisschen zu seltsam und eigensinnig ist. Und das haben die Leute aber damals auch schon sehr gemocht und sie hat ganz viele gute Kritiken, Rezensionen gekriegt in den Zeitungen und im Radio. Und dann haben wir das zweite Buch damals gemacht, dann bin ich zu Hansa gewechselt und habe dann den Lektor mitgenommen, damit er hier arbeitet. Und dann haben wir zusammen die Autorin hier rübergeholt und dann hat sie ein drittes gemacht. Das war auch für alle Preise nominiert, also in der letzten Runde, aber sie hat keinen gekriegt. Und in diesem Jahr hat sie dann plötzlich nicht nur den deutschen Buchpreis, sondern auch den Schweizer Buchpreis und den bayerischen Buchpreis gekriegt. Also in diesem Jahr klappt einfach alles.
Wie sind die ersten paar Tage nach dem Gewinn des deutschen Buchpreises?
Ja, da sind wir einfach die ganze Zeit auf Wolke 7 und schweben so durch die Landschaft und es ist alles ein bisschen egal. Wir müssen relativ viele Bücher nachdrucken. Das heißt, unsere Herstellungsabteilung, die machen die Produktion der Bücher, haben wie wild telefoniert, um Druckereien zu finden, die das alles schnell nachdrucken. Und dann gibt's ganz, ganz, ganz viele Interviews. Das ist auf der Frankfurter Buchmesse, wo alle Verlage kommen und ihre Bücher ausstellen. Und in der Woche hatte die Autorin praktisch, ist nur von einem Interview zum anderen gerannt, die ganze Woche lang. Und da waren wir auch viel mitbeteiligt.
Wie entscheidest du, welche Geschichte gut genug ist, um gedruckt zu werden?
Ja, da gibt es gar nicht so ein Regelwerk. Also es gibt nicht eine Liste von Sachen, die wir dann abhaken und wenn alle Sachen einen Haken haben, drucken wir das Buch, sondern das sind ganz unterschiedliche Dinge. Mal ist eben einfach eine Geschichte so spannend erzählt, dass wir nicht mehr aufhören können, oder sie ist so eigen formuliert, dass wir sagen, Mensch, das ist ja wie ein Sprachkunstwerk. Aber wir müssen irgendwie das Gefühl haben, es ist nicht austauschbar, es ist nicht das Gleiche wie irgendwas anderes. Und wir müssen das Gefühl haben, dass da jemand nicht nur ein Buch geschrieben hat, sondern wirklich eine Schriftstellerin oder eine Schriftsteller ist, dass wir ihm vertrauen. Man merkt relativ schnell, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man ein Buch anfängt, hat man Lust drauf weiterzulesen oder ist es eigentlich schon auf der ersten Seite langweilig. Meistens weiß man schon relativ früh, ob man eine gute Zeit mit dem Buch haben wird. Und eigentlich ist die Entscheidung, fühlt sich sehr ähnlich an wie die, ob man ein Buch weiterliest. Wenn ihr ein Buch habt, entscheidet ihr irgendwann, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme mir ein anderes. Wenn ihr in der Büchereie seid und überlegt, welches Buch leihe ich mir aus, dann lest ihr wahrscheinlich überall in die ersten Seiten mal und bei irgendeinem sagt ihr, das würde ich gern weiterlesen. Und genau so machen wir es auch, bloß dass wir dann nicht lesen, sondern drucken.
Kannst du dich an die Situation erinnern, als du erfahren hast, dass die Holländerinnen den deutschen Buchpreis bekommt?
Ja, sehr, sehr gut, weil ich eben neben der Autorin saß in diesem vollbesetzten Saal des Römer. Das ist das alte Rathaus von Frankfurt. Und da waren überall Fernsehkameras und alle waren ganz gespannt, wer es gewinnen wird. Und dann wird dann eben der Briefumschlag geöffnet, wo der Name drin steht und dann... Die Autorin hat sich, glaube ich, sogar weniger gefreut als ich, weil die ziemlich schockiert war und weil die auch eine ganz bescheidene und ein bisschen zurückhaltende Person war. Die dachte so, ich würde mich nicht beschweren, wenn ich es nicht kriege, weil das mir viel zu trubelig ist. Aber als Verleger freut man sich über den Trubel für die Bücher und deswegen habe ich mich einfach nur gefreut und sie war so ein bisschen hin und her gerissen.
Welches Buch, das du veröffentlicht hast, macht dich stolz?
Ja, Dorothea Elmigers Holländerin machen mich zum Beispiel wirklich richtig, eigentlich alle Bücher von ihr machen mich stolz. Jetzt haben wir in diesem Jahr zum Beispiel auch ein ganz tolles Buch gemacht von Wolf Haas, das heißt Wackelkontakt und erzählt eine verschlungene Doppelgeschichte. Zwei Geschichten jagen sich die ganze Zeit wie zwei Tierchen immer im Kreis. Und den Wolf Haas mag ich schon sehr, sehr, sehr lange und der war immer in anderen Verlagen und jetzt haben wir es geschafft, ihn zu überreden, dass er zu Hansa kommen soll. Da bin ich stolz drauf.
Hast du schon ein anderes Buch, bei dem du Verleger warst, einen Preis, wie zum Beispiel den Deutschen Buchpreis, bekommen?
Ja, ganz oft. Das ist ganz toll in Deutschland, dass es so viele verschiedene Literaturpreise gibt. Manche sind sehr, sehr wichtig, wie der Deutsche Buchpreis. Manche sind aber auch einfach nur kleine, nette Sachen, wo irgendeine Stadt oder ein Dorf oder Institution einen Preis auslobt. Das kriegen gar nicht immer wahnsinnig viele Leute mit, aber für die, die das Buch geschrieben haben, ist es eine ganz wichtige Unterstützung. Schreiben ist sehr einsam. Man sitzt ganz lange an seinem Schreibtisch und schreibt. Vor allem aber schreibt man manchmal auch nicht, weil einem nichts mehr einfällt. Die sogenannte Schreibblockade. Wenn das Buch endlich rauskommt, ist es so ein Moment, wo man irrsinnig gespannt ist. Und manchmal kriegt man dann ganz viel Rückmeldung und Lob und sowas. Manchmal kriegt man aber auch gar nichts. Und wenn dann plötzlich ein Preis kommt, freut man sich einfach riesig. Deswegen sind diese ganzen Preise, die es gibt, enorm wichtig. Wir haben in diesem Jahr sehr, sehr, sehr viele Preise für alle unsere Bücher bekommen. Und das ist auch für den Verlag immer ganz toll. Der tollste Preis war wahrscheinlich mal der Literaturnobelpreis, das ist der wichtigste Literaturpreis, den es auf der ganzen Welt gibt. Den hat zum Beispiel ein französischer Autor von uns bekommen, Patrick Modiano. Da bin ich damals nach Stockholm gefahren. Das ist eine der lustigsten Preisverleihungen, weil alle sehr, sehr würdevoll sind. Das sieht aus wie früher an einem Schlosshof. Alle kommen im schwarzen Frack und tun so, als sei es wie vor 200 Jahren. Es gibt der ganze Saal ist voll mit Menschen. Dann kommen lauter Leute und bringen einem die Suppe. Und jeder Mensch in dem Saal kriegt im gleichen Moment seine Suppe. Es ist wie Zauberei, wie früher eben beim König. Eine sehr große, wichtige Zeremonie. Da merkt man eben noch, was für eine Rolle da die Literatur spielt, dass sie so gefeiert wird.
Wie findest du heraus, welche Themen die Menschen gerade interessieren und zu einem Buch werden sollen?
Ja, das ist unheimlich wichtig, weil wir also sowohl in der Literatur, aber vielleicht sogar noch mehr im Sachbuch, geht es ja um Themen und um Fragen, die man hat. Und da müssen wir ein bisschen in die Zukunft schauen, so wie jemand, der Mode macht, sich auch immer überlegen muss, nicht was wollen die Leute in diesem Sommer anziehen, sondern im nächsten Sommer. Welche Farben sind dann dran oder welche Schnitte? Und ein bisschen so ist es in Verlagen auch, dass wir uns überlegen, welche Themen werden im nächsten Jahr wichtig sein. Also im Augenblick wissen wir zum Beispiel, es wird Wahlen geben und die AfD wird wahrscheinlich mehr Stimmen kriegen. Das verändert die Weltsicht. Oder das Verhältnis zwischen Russland und dem Rest der Welt verändert sich. Oder Amerika. Also solche politischen Fragen, aber auch Fragen, wie wir zusammenleben. Was ist Armut? Und dann überlegen wir, die Themen, die jetzt in nächster Zeit wichtig werden, da wollen wir gute Bücher für haben. Und dann bittet man irgendjemand, was zu schreiben, oder man achtet darauf unter den Manuskripten, die man angeboten bekommt, ob da was dabei ist. Man muss in die Zukunft schauen.
Liest du jedes einzelne Buch selbst, bevor es gedruckt wird?
Ich lese jedes Buch zumindest an, dass ich bei jedem Buch eine Vorstellung davon habe, wie es geschrieben ist, wie es erzählt ist, wie es argumentiert. Ich lese aber nicht jedes durch.
Hast du auch schon Geschichten von Kindern zugeschickt bekommen?
Ja, wobei wir noch keine Bücher von Kindern verlegt haben, aber manchmal kommen Geschichten von Kindern in der Post.
Stell dir vor, ein Kind schickt dir eine tolle Geschichte. Was passiert dann als erstes damit?
Das wird hier gelesen und wenn es ganz toll ist, staunt man erstmal eine Weile und dann muss man überlegen. Ich hatte einmal, das war kein Kind, aber das war ein 15-jähriges Mädchen, die hat ziemlich tolle Geschichten erzählt. Da habe ich mich tatsächlich erst mit ihr getroffen und dann mit ihrem Vater war das, glaube ich, damals. Und da habe ich schon auch überlegt, ist das eigentlich gut, so früh schon ein Buch zu haben, und habe ihr dann vorgeschlagen, noch ein bisschen zu warten und weiterzuschreiben. Aber da habe ich wirklich mal richtig überlegt, ob das was sein könnte. Aber am Ende ist es nicht gedruckt worden.
Was war das allererste Buch, das du selbst im Verlag aussuchen durftest?
Ups, also hier bei Hansa war es vielleicht das Debüt von Martin Kordic, Wie ich mir das Glück vorstelle, hieß das, glaube ich. Das habe ich ganz schnell, nachdem ich hier angefangen habe, eingekauft.
Wie arbeitet ihr mit dem Autor bzw. der Autorin zusammen?
Das nehmen wir sehr ernst, da nehmen wir uns auch viel Zeit zu. Das ist zum einen, und das Wichtigste wahrscheinlich, ist die Arbeit am Text, dass man sich hinsetzt und die Lektorin oder der Lektor geht richtig einzeln die Seiten durch und schreibt dann dran, wo man vielleicht noch was eben nicht versteht oder anders formulieren könnte. Dann werden natürlich auch Sachen einfach korrigiert, die falsch sind, oder hier nochmal ein Fragezeichen gemacht, ob man noch irgendwas recherchieren muss. Dann redet man darüber, wie soll das Buch aussehen, wie soll es heißen. Also all diese großen Fragen, ist der Titel richtig? Dann die Frage, wie gestaltet man den Umschlag? Und dann aber auch, wie redet man über die Bücher? Also will man eher nach vorne stellen, dass es eine spannende Geschichte ist oder dass es um eine Liebesgeschichte ist, oder erzählt man mehr von den Figuren, die darin auftauchen? Je nachdem, wirkt das Buch ein bisschen anders. Und je nachdem wird man neugieriger oder geht eher dran vorbei. Das sind all die Sachen, die der Verlag macht.
Was macht ihr, wenn die Autoren mit euren Ideen nicht einverstanden sind?
Am Anfang streiten wir uns noch nicht, sondern dann tauschen wir halt unsere Argumente aus. Es gibt ganz feste Regeln, zum Beispiel die letzte Entscheidung über den Titel, die liegt immer beim Autor oder bei der Autorin. Das ist deren Urheberrecht. Es kann nicht sein, dass wir uns dagegen die durchsetzen. Theoretisch liegt die letzte Entscheidung über die Covergestaltung, über den Buchumschlag beim Verlag, wobei wir es auch nie machen würden, dass wir gegen die Autorin oder den Autor einen Umschlag machen, weil die müssen das den ganzen Tag angucken, die müssen daraus vorlesen. Ich hatte einmal eine Autorin, die unglücklich war, die dann immer den Umschlag abmachte bei Lesungen, weil sie sich so geärgert hat. Und das will ich nie wieder erleben.
Wurde mal ein Fehler in einem Buch, das du verlegt hast, übersehen?
Oh,
und
ja.
Was ist dann passiert? Also wurde es dann peinlich?
Es wird unvorstellbar peinlich. Gleich als ich ein ganz junger Lektor war, das war wirklich eins meiner ersten Bücher, da hatte ich so lange, das war eine Übersetzung aus dem Italienischen, da bin ich extra nach Italien gefahren, um mit der Übersetzerin noch zu sprechen und habe unheimlich viel Zeit reingesteckt in diese Lektoratsarbeit. Und dann habe ich vergessen, den Namen der Übersetzerin zu erwähnen. Und das war mir so peinlich. Ist dann halt auch sehr teuer. Wir haben dann jedes einzelne Buch, das war damals noch so in Plastik eingeschweißt, jedes Buch, aufgerissen, die Seite rausgeschnitten, die eine Seite, wo der Name hätte stehen müssen, diese Seite nachgedruckt, dann wieder eingeklebt an der Stelle und dann alles wieder eingeschweißt und verschickt. Unvorstellbar teuer, aber immer noch billiger, als es alles neu zu drucken. Und ich bin wochenlang mit gerötetem Gesicht in den Verlag gegangen, weil ich mich geschämt habe.
Wenn ihr ein Buch nicht nehmt, tut es dir dann leid?
Ja, es tut mir leid. Auf der anderen Seite ist das auch die Aufgabe eines Verlages, auszusuchen. Es erscheinen jedes Jahr in Deutschland 70.000 Bücher. Das kann sowieso niemand lesen. Wenn alles gedruckt würde, was geschrieben wird, würden wahrscheinlich 7 Millionen Bücher jedes Jahr erscheinen. Das heißt, wir glauben fest daran, dass es wichtig ist, dass ausgesucht wird. Aber trotzdem ist es in jedem Fall auch eine große Enttäuschung, die man den Leuten zumutet. Deswegen fühlt es sich nicht gut an zu sagen, wir drucken es nicht. Aber ich glaube, es ist richtig, dass nicht einfach alles gedruckt wird.
Ihr überlegt euch den Titel vom Buch ja selber. Ist es dann schwierig, immer einen zu finden?
Ja, oft haben wir da lange Listen mit Dutzenden von Vorschlägen. Wir wissen halt, dass der Titel ganz viel ausmacht, weil man den ja hört in einem Moment, wo man das Buch noch nicht gelesen hat. Das heißt, entweder das macht einen neugierig oder man denkt sich so, wird schon irgendwas Doofes sein, das gucke ich mir nicht an. Und dann überlegt man eben mit denen, die das Buch geschrieben haben, ob das denen auch passt. Und irgendwann einigt man sich. Und dann ist es manchmal so, dass man feststellt, hupsala, diesen Titel gibt es schon. Und dann darf man ihn eigentlich nicht verwenden, weil man will ja nicht, dass zwei Bücher, keine Ahnung, Pippi Langstrumpf heißen, weil die Leute sonst durcheinander kommen. Und dann muss man überlegen, fragt man bei dem anderen Verlag an, ob es zwei Bücher mit dem gleichen Titel geben kann oder sucht man sich einen anderen.
Darf der Autor das Cover vom Buch mitbestimmen?
Genau, wie gesagt, wir machen Entwürfe und zeigen das denen und dann sagen die, oh Gott, das geht überhaupt nicht, dann machen wir halt nochmal von vorn. Oder die sagen, ja, aber ich will die Farbe noch ein bisschen anders. Oder ich bin begeistert, wir machen es genauso.
Wenn ein Buch 10 Euro kostet, wie viel Geld bekommst du dann dafür?
Ja, unsere Bücher kosten meistens nicht 10, sondern eher 20 Euro, weil wir gebundene Bücher machen. Wir fangen jetzt an, Taschenbücher zu machen. Ab dem nächsten Jahr machen wir auch Taschenbücher und die kosten dann ein bisschen mehr als 10 Euro. Und davon bleibt ungefähr die knappe Hälfte bei den Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Ein bisschen was kriegt die Mehrwertsteuer, ein bisschen was kriegt die Druckerei, ein bisschen was kriegen die Leute, die es verkaufen. Das heißt, am Ende, wenn es 10 Euro kosten würde, würden bei uns ungefähr 2 Euro bleiben. Davon geben wir die Hälfte an die Autorin oder den Autor und die andere Hälfte behalten wir selber. Also ungefähr über den Daumen gepeilt bleibt 1 Euro von 10 Euro bei uns.
Gibt es hier im Verlag ein riesiges Geheimregal mit Büchern, die sonst keiner hat? Oder vielleicht einen Tresor mit besonders wertvollen Büchern?
Leider nein. Ich hebe mir manchmal auf, wenn es irgendwo einen Fehldruck gab, wo eben zum Beispiel der Name eines Autors falsch geschrieben ist und dann drucken wir es neu und dann nehme ich mir ein Exemplar, weil es lustig ist, dass es da diesen Fehler hat. Wir haben jetzt ein Buch gehabt, das habe ich mir auch sofort rausgesucht, das ist falsch beschnitten worden. Das heißt, es ist nicht rechteckig, sondern ganz schräg und sieht sehr lustig aus. Aber das ist jetzt nichts, es ist nichts wert.
Wie viele Bücher gibt es hier im Verlag?
Ja, wir sind gerade umgezogen, deswegen gibt es viel weniger, als es früher gab. Ich kann es dir nicht genau sagen, im Keller ist ein riesiges Archiv, wo jedes Buch, was je gedruckt worden ist bei Hansa, in einem Exemplar steht. Also es sind Tausende, aber ich kann es dir nicht genau sagen, wie viele es sind.
Ich lese sehr gern, am liebsten echte Bücher aus Papier. Glaubst du, dass es irgendwann nur noch Bücher auf dem Tablet gibt und keine echten mehr?
Ich glaube nicht. Vor ein paar Jahren hat man geglaubt, dass das immer mehr wird, dass die Leute gerne auf dem E-Reader oder auf dem Tablet lesen. Und wir stellen aber fest, dass dieser Anteil sich überhaupt nicht verändert. Wir verkaufen seit Jahren immer, von 10 Büchern verkaufen wir 9 gedruckt und 1 als E-Book. Das verändert sich auch überhaupt nicht, komischerweise. Ich glaube, es liegt daran, dass die Leute unheimlich viel Zeit ihres Lebens an Bildschirmen verbringen und irgendwann auch keine Lust mehr drauf haben und dann auch mal was anderes erleben wollen, als sich abends beim Lesen wieder vor einen Bildschirm zu setzen. Aber es gibt auch sehr gute Gründe, am E-Reader zu lesen. Zum Beispiel, wenn man auf Reisen ist, kann man viele Bücher gleichzeitig mitnehmen und so weiter.
Der Hansa Verlag wurde von Karl Hansa gegründet. Hast du ihn kennengelernt und kannst du erzählen, wie er auf die Idee kam, den Verlag zu gründen?
Ich habe ihn nicht kennengelernt, er war tatsächlich schon tot, als ich hier anfing. Aber er ist uns sehr wichtig, weil er viele gute Ideen hatte. Der hat den 1928, also vor fast 100 Jahren, gegründet. Da war er ein ziemlich junger Mann, 26 Jahre alt. Und er hat einfach ziemlich früh den Mut gehabt zu sagen, ich gründe meinen eigenen Verlag. Und er hat von Anfang an gesagt, ich mache sowohl erzählende Literatur, also Romane, Geschichten. Und er hat einen Fachbuchverlag auch gegründet, wo eben zum Beispiel Bücher für Ingenieure erscheinen. Und er hat sehr, sehr lange in diesem Verlag gearbeitet, 50 Jahre lang. Ich bin erst der 4. Verleger, der hier arbeitet, weil die Leute alle sehr lange als Verleger hier immer tätig waren, er am allerlängsten. Und ich habe seine Tochter kennengelernt. Ich kenne seine Enkelkinder und seine Urenkelkinder, weil der Verlag immer noch zu 100% der Familie von Karl Hansa gehört. Er selber lebt nicht mehr, aber seine Nachkommen besitzen den Verlag.
Hast du auch vor, ein zweites Kinder- oder Jugendbuch zu schreiben? Oder bleibst du beim einen?
Dieses habe ich geschrieben, als meine Kinder klein waren. Dann ist man da besonders nah dran. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Enkelkinder habe, schreibe ich nochmal ein paar.
Kann man als Kind auch Testleser oder Testleserin bei
Hansa
werden?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine Testlesergruppe, die ziemlich toll ist, die für uns sehr, sehr wichtig ist, weil es natürlich ein bisschen idiotisch ist, dass erwachsene Menschen sagen, dieses Buch ist gut und dieses Buch ist nicht gut. Denn am Ende muss es ja nicht uns gefallen, sondern euch. Deswegen haben wir eine Gruppe aus unterschiedlich alten Leuten. Das sind teilweise Kinder von Menschen, die hier arbeiten oder irgendwelche Freunde. Und denen geben wir dann sehr früh die Manuskripte von den Kinder- und Jugendbüchern zu lesen und fragen sie, hat es euch gefallen? Eben zum Beispiel, wie findet ihr den Titel, wie findet ihr das Cover, findet ihr, dass das alles zusammenpasst? Und das sind für uns sehr, sehr wichtige Rückmeldungen.
Was liest du selbst am liebsten, wenn du mal Feierabend hast?
Ja, so richtig Feierabend hat man als Verleger nicht so oft, weil man doch immer noch weiterliest. Also meistens lese ich abends auch einfach irgendwelche Manuskripte, die wir hier besprechen. Es ist leider ziemlich selten, dass ich einfach nur irgendwas anderes lese. Ja, es ist so.
Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Ich gehe gern wandern. Ich fahre gerne Rad. Ich gucke mir gerne Städte an. Solche Sachen.
Lässt du dir auch immer ein Originalbuch unterschreiben vom Autor und sammelst sie dann?
Nein, leider nicht. Ich habe da irgendwie nie mit angefangen, weil ich das immer ein bisschen affig fand. Aber jetzt denke ich manchmal, aber hätte ich es doch damals gemacht, dann hätte ich jetzt schon viele, viele schöne Widmungen und Grüße in den Büchern. Irgendwie mache ich es nicht. Mir ist es immer ein bisschen Ich weiß nicht genau, peinlich.
Hast du einen Musikwunsch, den wir für dich im Radio spielen sollen?
Oh ja, ihr sollt spielen Sepp Mama, Nous passons de la vie à la mort. Das ist ein sehr, sehr lustiges Musikstück.
Dürfen wir uns hier im Verlag mal umschauen?
Ihr könnt euch gerne noch umschauen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir irgendwo auch noch ein Buch für euch finden, damit ihr was mitnehmen könnt.
Habt ihr Lust auf mehr bekommen? Dann schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal Südpol Show TV vorbei. Unsere kompletten Sendungen laufen immer samstags von 9 Uhr bis 10 Uhr. Schaltet ein auf UKW 92.4 im Raum München und überall im Online-Livestream. Infos zu unserer aktuellen Sendung findet ihr auf unserem Instagram-Kanal südpolshow_feuerwerk. Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, bewertet ihn gerne mit 5 Sternen. Die Südpolstation ist am Gustav-Heinemann-Ring 19 in München in Neuperlach Süd. Verantwortlich für die Südpolshow ist Patricia Bodensohn. Telefonnummer 089 670 007 80. Tschüss!
Hat euch die Südpolshow gefallen?
Dann sagt doch euren Eltern Bescheid.
Sie können uns ganz einfach unterstützen. Auf spenden.feuerwerk.de. Einfach Südpolshow als Spendenzweck auswählen. Auf spenden.feuerwerk.de. Vielen Dank.
Die Südpolshow.